Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule-Podcast Re-September 2025. Diesmal mit der Ansage der katholischen Bischöfe zum Gaza-Krieg und den Nachwirkungen zum Attentat auf Charlie Kirk. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich wie jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael, bist du wieder gesundet?
Genau, unseren geneigten Hörerinnen und Hörern wird nicht entgangen sein, dass wir ein paar Tage später kommen als gewohnt. Das liegt einfach daran, dass es mich erwischt hat, meine Stimme soweit. Und da muss ich einfach als jemand, der viel mit seiner Stimme arbeitet, auch besonders auf mich achten.
Aber es ist jetzt wieder okay, ja?
Also so, dass ich für euch natürlich den Podcast sehr gerne aufnehme.
Aber wunderbar. Na dann.
Wir hatten ja diesen Monat, das möchte ich gleich am Anfang noch empfehlen, wir hatten eine Podcast-Aufnahme zum Thema Charlie Kirk. Wir gehen da später auch nochmal drauf ein. Wir hatten da eine ganz besondere Fragestellung, nämlich über die Heiligenbilder. Also hört euch den Podcast gerne mal an, wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht getan habt. Und am Ende, da dürft ihr euch natürlich wie immer auf eine gute Nachricht des Monats freuen. Und nicht vergessen, geht in den Podcatcher eurer Wahl, gebt uns eine Bewertung, wenn ihr mögt. Das hilft uns, dann gefunden zu werden. Philipp, diesen Monat, jetzt nachdem dann auch in allen Bundesländern die Sommerferien rum waren, ist ja schon auch einiges passiert.
Ja, wir haben Erntedank,
Michael. Ja, Erntedank kommt es schon fast. Aber für die Bayern und Baden-Württemberger ist es ja tatsächlich schon noch alles ein bisschen im Gefühl und Spirit von Schulanfang, muss man dazu sagen.
Ja.
Was wir jetzt, was gar nicht so lange her war, hatten, war, dass die deutschen Bischöfe es sich jetzt auch geäußert haben zum Krieg in Gaza. Die haben das getan natürlich in Form von einer Stellungnahme, also ein offener Brief, der kurz jetzt vor dem zweiten Jahrestag, am 7. Oktober nämlich, von dem Terrorangriff der Hamas veröffentlicht wurde. Und in dieser Erklärung, da erinnern die Bischöfe an den verheerenden Angriff. Einmal auf der einen Seite, wo ja viele Menschen ermordet wurden, 1200 ungefähr, wenn ich es, glaube ich, noch richtig im Kopf habe. Und eben auch bis heute noch, auch besonders wichtig, über 200 Geiseln genommen wurden. Da haben sie aber doch jetzt nach zwei Jahren klarere Worte, so möchte ich das jetzt erstmal zusammenfassen, gefunden, als wir das noch vor einigen Monaten gewohnt waren.
Ja, klarere Worte zum Gaza-Krieg und zur israelischen Kriegsführung vor allen Dingen. Ne? Also die Verurteilung des Hamas-Terrors und die Friedensbitte, das Friedensgebet, das ist gleich geblieben in den letzten zwei Jahren, aber dazu ist jetzt eben doch eine deutliche Verurteilung des Kriegshandelns gekommen. Die römisch-katholischen Bischöfe treffen sich ja zweimal im Jahr zu Vollversammlungen. Das sind also die Bischöfe der jeweiligen Bistümer, Diözesen, Erzbistümer in Deutschland. Und das meint also immer den Ortsbischof oder Ortserzbischof und dann noch die Weihbischöfe. Also die Bischofskonferenz hat gut 60 Mitglieder, von denen dann manchmal auch nicht alle da sind. Es gibt ja in Deutschland 27 katholische Bistümer, römisch-katholische. Und die haben sich jetzt zur Herbstvollversammlung getroffen und auf dieser Herbstvollversammlung über ganz viele Themen gesprochen, unter anderem eben auch über den Nahostkonflikt und dann eine knapp vierseitige, gut drei Seiten Text lange Erklärung verfasst und veröffentlicht.
Ich habe jetzt oft in so Einordnungen gelesen, dass wahrscheinlich auch das anlässlich jetzt halt eben einer erneuten Bodenoffensive, die nochmal angekündigt und gestartet wurde von israelischer Seite im Gazastreifen, dann veröffentlicht wurde. Aber so wie es sich jetzt bei dir anhört, war das wahrscheinlich schon viel länger, als man davon wusste, von dieser Bodenoffensive vorbereitet und geplant, wenn man sich nur zweimal im Jahr trifft, oder?
Ja, das wird länger vorbereitet, solche Stellungnahmen. Ich hatte ja in diesem Jahr schon häufiger über den Nahostkonflikt und den Gazakrieg in den Newslettern der Eule geschrieben, zuerst in den LATDH und jetzt im Herbst im Remind-Newsletter, unserem neuen wöchentlichen Newsletter. Da ist uns in der ersten Jahreshälfte schon aufgefallen, dass es einfach an kirchlichen Stellungnahmen und dann auch an, ja, kritisch eindeutigen kirchlichen Stellungnahmen der deutschen Kirchen zu dem Thema fehlt. Das ist dann im Juni, im Sommer, durch eine Stellungnahme von Brot für die Welt, das ist das evangelische Hilfswerk, und von der EKD auf evangelischer Seite eingeholt wurden. Und damals hatte ich schon im Newsletter bemerkt, dass eine katholische Stellungnahme dahingehend noch ausgeblieben ist, insofern als dass die Bischöfe sich noch nicht geäußert hatten. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also das Spitzengremium der katholischen Laien in Deutschland, die hatten sich damals schon geäußert. Und jetzt ist quasi diese Bischofsstellungnahme erfolgt, die einfach auch schon länger in der Mache war, oder es wurde erwartet, dass das zur Herbstvollversammlung passiert. Die aktuelle Stellungnahme der DBK, der Deutschen Bischofskonferenz, habe ich im Remind-Newsletter mir schon angeschaut. Und wir verlinken die Erklärung natürlich und die Ausgabe des Newsletters auch hier in den Shownotes.
Ja, inhaltlich gibt es 4 Kernpunkte, die ich da erkannt habe. Also so sofortiges Ende der Gewalt wird gefordert, im Frieden, Freilassung der Geiseln, eine ungehinderte humanitäre Hilfe. Ich denke, das ist ein besonders wichtiger Punkt, weil er auch die unmittelbare Arbeit vieler Werke betrifft, auch konfessionell katholischerseits. Und auch nochmal die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung wird hier betont. Also da wird auf den 3,5 Seiten Brief wird doch recht viel so nochmal zusammengepackt. Was ich schon auch kennzeichnend finde, und ich betone das, weil wir hatten das im Juni, war das dann schon mal, wo wir über die evangelische Seite geredet hatten und die Stellungnahme dazu, dass wir hier auch immer diese Doppelstruktur haben in der Kritik, nämlich immer einerseits der Hinweis auf das schreckliche Ereignis am 7. Oktober, was sich jetzt eben bald jährt, und dann wieder der Blick auf, was die Hamas alles Schlimmes tut, um das dann zu perspektivieren mit der Zivilbevölkerung, die eben in Palästina lebt und jetzt auch nicht unbedingt mit der Hamas gleichzusetzen ist. Und da haben wir sehr viel Differenzierungen, die so stattfinden. Aber die rhetorische Figur, die du schon angekündigt hattest, dass die sich sicher so etablieren wird, die finden wir hier ganz stark wieder.
Ja. Dass das jetzt länger ist als die normale Pressemitteilung, liegt eher an der Komplexität des Themas und daran, dass man, wie du gerade versucht hast zu erläutern, eben solche Gleichzeitigkeiten versucht, wie eben auch den 7. Oktober, logisch, jetzt vor dem zweiten Jahrestag, nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja, also es ist keine reine Erklärung pro Zivilbevölkerung in Gaza, sondern es nimmt wieder die Erklärung den ganzen Konflikt in den Blick. Genau.
Ja, und gleichzeitig ist es dabei dann aber eben auch ein Bekenntnis.
Ja, ich weiß nicht. Also wir sind in den Remind-Newsletter vor 5 Ausgaben, 6 Ausgaben, wenn dieser Podcast erscheint, reingegangen mit dem Thema Gaza-Krieg. Das war die erste Ausgabe, die ich darüber geschrieben habe, Ende August. Da haben wir mal einfach auch der Kürze wegen, die so ein Newsletter bei uns inzwischen haben soll, habe ich darauf verzichtet, jetzt langlich nochmal eine ganze Konfliktgeschichte aufzuzählen. Also bin mal nicht bei dem Pogrom vom 7. Oktober gestartet. Im deutschen Diskurs ist das aber notwendig. Das ist, ich vergleiche es mal mit dem Ukraine-Krieg, da steht ja auch immer der russische Angriffskrieg.
Wenn es nur das wäre, also man muss ja immer noch ein paar Adjektive davor setzen.
Genau, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade meinst mit Bekenntnis. Natürlich hat das was Bekenntnishaftes, wenn man quasi bei jedem Text erstmal so nach bestimmten Buzzwords guckt, ob die drinne sind. Also im Falle des Ukraine-Krieges muss immer erstmal benannt werden, dass Russland der Aggressor ist, dass Putin auch nicht zu Verhandlungen und Konzessionen bereit ist und solche Markierungen zu setzen, um dann aufbauend darauf vielleicht auch noch andere Perspektiven als die einer, ja, der Bundesrepublik oder der USA oder der Ukraine irgendwo zu markieren. Ja, und bei dem Nahostkonflikt ist es seit dem 7. Oktober so, dass man an dem 7. Oktober, ich finde auch zu Recht, jetzt in solchen offiziellen Stellungnahmen nicht vorbeikommt, sondern man muss das natürlich erwähnen, dass diese dass dieser neuerliche Gaza-Krieg seine unmittelbaren Auslöser und Ursache in dem Pogrom vom 7. Oktober, in diesem Terrorangriff hat. Das enthebt aber, und das ist einfach in den letzten 2 Jahren sehr viel deutlicher geworden, Kirchen, die sich aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus für Frieden und für Gerechtigkeit einsetzen und sich deshalb auch zu politischen Themen äußern, enthebt sie nicht aus der Pflicht, dann eben auch zu betrachten, was seitdem passiert ist. Und das ist nun mal ein Krieg, der international sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und wir können jetzt hier noch mal sagen, also die katholische Erklärung hat auch nicht den Genozidbegriff, ja, auch nicht den Apartheidsbegriff, über den wir im Sommer gesprochen haben, auf Grundlage der Erklärung des Ökumenischen Rats der Kirchen, der mit dem Apartheidsbegriff die Besatzung des Westjordanlands meinte, wäre der Genozidbegriff für den israelischen Krieg in Gaza ja im Moment international total intensiv diskutiert wird, aber die katholischen Bischöfe in Deutschland nutzen den nicht.
Was aber in dem Zusammenhang recht interessant ist, und das muss ich schon auch als so christlicher Perspektive sagen, dass hier sehr klar auch der jüdische Fundamentalismus benannt wird. Und ich kann mich schon noch daran erinnern, wenn man auf den hingewiesen hat, und den gibt es ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange, natürlich nicht mit der gleichen politischen Werf, die jetzt eben auch dahinter steht, dadurch, dass nachweisliche jüdische Fundamentalisten auch politische Ämter begleiten, dass wenn du das gesagt hast, irgendwo in einem kirchlichen Kontext, du da sehr schnell abgebügelt wurdest die letzten 20 Jahre. Also wenn du darauf hingewiesen hast, dass da schon auch ein Problem besteht in den jüdischen Gemeinden mit bestimmten fundamentalistischen Strömungen, auch in Israel, die eben sehr direkt auch ihre Siedlerbewegungen und so auf die biblische Landverheißung zurückführen und anderes noch, aber Landverheißung, darum geht es dann vor allem, dass man da sehr schnell abgebügelt wurde. Und ich finde schon interessant, dass die Bischofskonferenz sich hier jetzt dann dafür entschieden hat, das so klar zu benennen. Also da würde ich behaupten, vor 5 Jahren hätte es da noch richtig heftig Kritik gehagelt.
Ja, aber sie macht es natürlich in einer geschickten rhetorischen Figur, die sachgemäß ist, indem sie nämlich den religiösen Fundamentalismus auf allen Seiten kritisiert. Ich finde es deshalb geschickt, weil wir es eben auch mit christlichen Fundamentalisten zu tun haben. Also natürlich haben wir in der israelischen Regierung Finanz- und Innen- und Sicherheitsminister ist das. Das sind diese 2 bekannten rechtsextremen Minister der aktuellen israelischen Regierung. Und die bauen auf der jahrzehntelang schon bekannten Siedlerbewegung, die aber Teile derer sich in den letzten Jahren jetzt nochmal, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, auch mit so einem religiösen Rückbezug auf die biblischen Texte, auf so eine vermeintliche Landverheißung da beziehen. Das Gleiche gibt es aber auch im Christentum. Also es gibt diesen evangelikalen geprägten christlichen Zionismus. Christlicher Zionismus, wenn er meint, das Existenzrecht Israels ist, wie ich finde, erstmal unproblematisch. Wenn damit aber gemeint ist, quasi in einen Herrschaftsanspruch, der ja zulasten von Selbstbestimmung, zulasten von Menschenrechten formuliert wird, dann ist es natürlich problematisch. Und den gibt's, und der hat in den USA ja Geltung. So, und dann kann man als letzten Satz noch natürlich dazu sagen, dass es natürlich auch in Islamismus gibt, der hier eine Rolle spielt, weil die Hamas ja eine betont islamistische Organisation ist. Und natürlich kann man das in so einer Erklärung, selbst von 4 Seiten, nicht alles einholen. Mir schien es aber sachlich richtig und daher auch geschickt, zu sagen, wenn wir über religiösen Fundamentalismus als Begründungsfigur der Gewalt im Nahostkonflikt reden, dass man dann als Christen sich da nicht rausnimmt, sondern das Phänomen auf allen Seiten betrachtet.
Ich habe aber eher das Gefühl, dass man sich da als Christen rausnimmt aus genau dieser Verantwortung. Also genau das, was du jetzt sagst, man hätte schon auf die weltpolitische Lage die auch stärker betonen können, weil vieles wäre ja jetzt in Israel nicht möglich, wenn auch nicht irgendwelche evangelikalen Zionisten und sonst wie auch dafür sorgen würden, dass da ein gutes, auch wirtschaftliches Verhältnis bestehen bleibt zwischen Israel, Amerika, was auch die Waffenlieferungen und solche Dinge angeht. Ja, also ich finde es noch mal ein anderes Thema. Ich stelle das hier einfach nur fest. Aber in dem Anschreiben selbst, da heißt ja der einleitende Satz in diesem Abschnitt, erheblich vertieft wird der Konflikt durch die Verquickung von politischem Interesse und fundamentalistisch-religiösen Überzeugungen, mal so klar benannt. Aber die fundamentalistisch-religiösen Überzeugungen, die jetzt als Beispiel genannt werden in diesem Abschnitt, ist einmal die Verknüpfung der Hamas mit islamistischen fundamentalistischen Überzeugungen und dann eben hier nochmal der Satz, den ich vorher meinte, so verfolgen jüdische Fundamentalisten und Politiker des rechtsextremen Flügels der israelischen Regierung mit Rückgriff auf ihr Verständnis der biblischen Landverheißung die Idee eines Groß-Israels und sprechen daher einen souveränen palästinensischen Staat das Existenzrecht ab. Also hier ist nicht irgendwo die Rede von einem christlichen Fundamentalismus, der in diesem Gefüge durchaus auch nochmal eine Rolle spielen könnte.
Ich finde, in der Formulierung religiöser Fundamentalismus ist der christliche Fundamentalismus schon auch mit drinne, ja, weil sonst hätte man jetzt einfach tatsächlich einfach nur, und so war es ja in den letzten Jahrzehnten.
Also sind mit gemeint. Ja.
Ja, in den letzten Jahrzehnten hat man ganz häufig dann eben auf den Islamismus abgestellt. Und die anderen, also den jüdischen und auch den christlichen religiösen Fundamentalismus, außer Acht gelassen. Aber das ist interpretationsoffen, das gebe ich gerne zu. So, was ich eigentlich spannender finde, ist, dass auch angesichts der großen Weltpolitik, die du jetzt gerade schon mal ins Spiel gebracht hast, in der Erklärung der Bischöfe ausdrücklich an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten wird.
Ja.
Die ja in weite Ferne gerückt ist durch den aktuellen Gaza-Krieg, aber auch die fortgesetzte Siedlungspolitik im Westjordanland. Und die auch in den neueren Friedensinitiativen der letzten Tage ja überhaupt keine Rolle mehr spielt. Die Trump-Regierung, die israelische Regierung auch, haben sich stark dagegen verwehrt, dass mehrere europäische Länder jetzt Palästina als Staat anerkannt haben. Und dieser neue Friedensplan von Trump, der sieht überhaupt keine Verhandlungen mit den Palästinensern vor. Also das ist alles sehr unklar. Dahingehend ist eigentlich die bischöfliche Erklärung sehr klar, nämlich dass es nach wie vor ihnen darum geht zu sagen, es kann und soll zwei Staaten geben. Insofern
ich zitiere gerade mal, weil das sehr prägnant ist. Mhm. Längere Ausführung, Doppelpunkt und dann der letzte Satz in einem entsprechenden Absatz. Zwei Staaten, die friedlich Seite an Seite leben.
Ja, das ist natürlich irgendwie, ohne religiös zu sprechen, aber schon noch so ein bisschen eine Vision, eine Verheißung, eine Utopie im Moment. Aber es ist dahingehend auch ganz interessant, weil natürlich damit impliziert ist, dass auch Palästina eine Anerkennung staatlicherweise verdient. Da hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg, allerdings vor der Presse gesagt, naja, er forderte das jetzt nicht, oder die Bischöfe fordern das jetzt nicht von der deutschen Bundesregierung, dass sie sich jetzt Großbritannien, Spanien, Frankreich und anderen Ländern anschließt und Palästina als Staat auch anerkennt. Aber ich finde, und das damit höre ich hier quasi im Newsletter auch auf, dass es, wer unter diesen Aussichten und unter dieser Realität jetzt des Gaza-Krieges nach wie vor an der Zwei-Staaten-Lösung festhält, der muss sich einfach auch fragen, was damit realpolitisch im Moment avisiert ist. Und ich glaube, das kann auch so eine Anerkennung des Staates Palästina sein. Ich bin vor allen Dingen jetzt gespannt darauf, was jetzt mit der Erklärung wird. Denn wir haben ja in diesem Jahr zwei Beispiele schon erlebt, wo die katholische Kirche ihr Gewicht in der Bundespolitik eingebracht hat. Einmal im Bundestagswahlkampf mit diesem Einspruch da mit der gemeinsamen Abstimmung der CDU-CSU-Fraktion mit der AfD, gemeinsam mit der evangelischen Seite und Kirche übrigens.
Ja.
Darüber haben wir hier ja ausführlich gesprochen und auch in der Eule berichtet. Und dann noch einmal in der Causa Prosius-Gersdorf. Darüber hatten ja Thomas und ich in der sommerlichen Re-Episode auch schon gesprochen, wo einfach die katholische Kirche sehr davor gewarnt hat, Frau Prosius-Gersdorf zu wählen aufgrund ihrer Position zur Schwangerschaftsabbruchsgesetzgebung. Und jetzt ist die Frage, ist das eine Erklärung, die irgendwo in den Wind gesprochen wird, oder wird die irgendwie politisch handlungsleitend für die katholische Kirche und vielleicht mittelbar damit auch für katholische Abgeordnete des Deutschen Bundestages oder solche PolitikerInnen, die sich jedenfalls irgendwie dafür interessieren, was die Kirchen sagen. Und damit verbunden natürlich schon mit im Blick, und ich bin sehr gespannt, was in einem Monat passieren wird. Da wird nämlich auf der Tagung der EKD-Synode in Dresden die neue Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche vorgestellt. Auch darüber haben wir in der Eule schon ein bisschen berichtet, und ich bin sehr gespannt, weil der Prüffall dieser Friedensdenkschrift ist ganz sicherlich nicht mehr nur der Ukraine-Krieg, der aber diese Neubearbeitung der Friedensethik evangelischerseits überhaupt erst ausgelöst hat. Also, dass man die Friedensdenkschrift von 2007 und den Friedenssynodenbeschluss von 2019, damals auch in Dresden, für überarbeitungswürdig hielt und hält, hat was damit zu tun, wie der Ukraine-Krieg 2022 eskaliert ist durch Russland. Jetzt ist aber für 2025 die Situation dahingehend noch ein bisschen anders, dass A, der Ukraine-Krieg sich ja ganz festgefahren hat, und B, wie ich finde, eigentlich der Gaza-Krieg als zweiter Prüfstein dieser neuen oder modifizierten, ja, evangelischen Friedensethik besteht. Und das werden wir uns in diesem Herbst ganz sicherlich noch intensiv anschauen, wie man die Friedensdenkschrift zum Beispiel auf den Gaza-Krieg hin verstehen kann.
Ja, also der gleiche Maßstab wird angelegt werden müssen. Ja, an beide Konflikte, und den Maßstab, den kriegen wir jetzt evangelischerseits da an die Hand, um das nochmal etwas einfacher zu sagen, was du jetzt gerade sehr schön ausgeführt hast, Philipp.
Ja, der Maßstab ist ja immer, ne? Also die Friedensdenkschrift, genauso wie übrigens die katholischen Bischöfe jetzt, versuchen natürlich Orientierung zu geben in einer sehr viel komplexer gewordenen Welt, die für manche sich wie der Kalte Krieg anfühlt, aber für andere eben genau darin besteht, dass es eine multipolare Weltordnung gibt. Und die Frage einfach durch das aggressive Vorgehen Russlands, durch das Kriegshandeln Israels und durch die Trump-Regierung. Das sind so drei Akteure, die einfach an der internationalen Rechtsordnung kratzen. Ja? Und dazu muss sich der Westen, in Anführungszeichen, muss sich Europa, muss sich Deutschland und, wie ich finde, müssen sich auch die Kirchen in Deutschland irgendwie verhalten. Also bestehen wir auf der Wirksamkeit internationaler Rechtsordnung, ja? Oder sind wir irgendwie ganz zeitgeistig für das Recht des Stärkeren? Auf das sich Putin, auf das sich Trump und auf das sich auch Netanyahu berufen.
Das nächste Thema ist nochmal, da kommen wir einfach nicht so drum rum, weil das hat so große Wellen geschlagen, nämlich der ganze Charlie-Kirk-Komplex. Auch hier wollen wir das jetzt nicht komplett von Adam und Eva nochmal alles aufrollen. Ich gehe einfach davon aus, dass Personen, die jetzt nicht hinter der Palme gelebt haben, in den letzten 2 Monaten oder auf den Malediven versackt waren im längeren Urlaub, einfach jetzt inzwischen sehr gut darüber Bescheid wissen. Vor allem die den Eule-Podcast hören.
Ja, ja und nein, mein lieber Michael. Denn ich glaube ganz ehrlich, dass die mediale Bedeutung sowohl übrigens in Deutschland als auch in den USA gelegentlich an der Bedeutsamkeit dieses politischen Attentates für das tatsächliche Leben der Menschen durchaus vorbeigegangen ist. Also wir verkriegen ja hier auch nur vermittelt mit, was vor allen Dingen in Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung da so läuft. Das hat den inhärenten Fehler, dass man damit natürlich auch die Propaganda des Trumpismus mindestens zum Teil erstmal wiedergibt, bevor man dann vielleicht eventuell eine sachliche Perspektive oder sogar eine Gegenrede dagegen steht.
Also ich bin mir auch zu 100%ig sicher, dass allergrößte Teil deutscher Journalistinnen und Journalisten mit der Pressemeldung von Reuters oder von wem auch immer das dann kam, zum ersten Mal überhaupt diesen Namen gehört hat und schon irgendwie eine halbe Stunde später irgendeinen Kommentar darauf bringen musste und dass da auch einfach ein bisschen Genre-Kompetenz, Instagram-Kompetenz und so gefehlt hat, um das schnell genug auch wirklich einordnen zu können. Und ich glaube, dadurch ist das so zustande gekommen.
Ja, aber damit gehst du ja wieder quasi vor oder zu dem Attentat zurück. Ich meinte jetzt einfach, dass die Nachwirkungen davon, also diese Trauerwelle, die da inszeniert wurde, auch mit dieser großen Trauerfeier in den USA, das haben ja die Medien in Deutschland auch durchaus mitgemacht. Tagesschau 24, der dauerhafte Tagesschau-Sender, hat das mit übertragen. Bild TV natürlich, Welt TV und andere. Da habe ich mal kurz reingeschaut, da hielten sich die Quoten und ZuschauerInnenzahlen doch in engen Grenzen, wenn man jetzt einfach mal auf das gesamte Mediengeschehen in Deutschland schaut. Und es wurde in diesen Tagen eine Einladung in der kleinen Freikirche aus Cottbus rumgezeigt, die da zu einer Trauerfeier für Charlie Kirk eingeladen haben. Ich finde das auch irgendwie komisch, aber ist halt, ist, man muss halt bloß mal auch mal dazu sagen, das ist natürlich ein absoluter Einzelfall. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade für die deutsche Medienlandschaft beschrieben hast, in dem Akutfall des Attentates, das gilt für diese Zeit danach, auch für die christliche Bevölkerung in Deutschland, für die Menschen in den Kirchen, dass die davon zwar Notiz genommen haben und das auch als mediales Aufregerthema rezipiert haben, aber dass das natürlich jetzt mit der aktuellen Frömmigkeitspraxis in den großen Kirchen und auch in den allermeisten evangelischen Freikirchen überhaupt nichts zu tun hat. Was nicht heißen soll, dass der Kirk vorher überhaupt völlig unbekannt gewesen ist, auch wenn man das vielleicht manchmal nie auf den Begriff bringen konnte, hatte er ja eine gewisse sozialmediale Präsenz auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Und das gerade auch bei jüngeren Menschen, das kann ich mir durchaus vorstellen, ob die das dann immer auf den Begriff oder in den Kontext gestellt haben. Das hatte ich ja schon auch im, in unserem Podcast-Gespräch über diese digitalen Sphäre auch gerade mit Hinblick auf die Rolle von generativer KI ja schon beschrieben. Aber was ist es jetzt eigentlich, warum wir über diesen Charlie Kirk-Komplex nochmal reden müssen? Denn offensichtlich besteht ja Redebedarf. Das ist ja alle paar Tage doch wieder in den Medien.
Ja, es gibt ja immer so diesen schönen Satz, dass man sagt, ja, so wie es in den USA läuft, haben wir in Deutschland das dann 10 Jahre später in Arm. Ja, das sagt man ja irgendwie so bei allen möglichen Trends, die aufkommen. Vielleicht hat sich das ein bisschen beschleunigt durch die Globalisierung. Man könnte sagen, 5 Jahre später ist es bei uns dann auch so. Kann das bei uns in Deutschland auch so ein Charlie Kirk mit diesem Medien, ja, eigentlich wäre Imperium schon fast zu groß, mit diesem Medienunternehmen, was er aufgebaut hat, könnte das in Deutschland in gleicher Weise so entstehen oder ist es vielleicht schon im Entstehen und da, aber halt in Arm? Und wir alte Männer wissen einfach nicht wirklich was davon, kriegen es gar nicht mit. Und in 2 Jahren bei der nächsten Wahl, vor der nächsten Wahl, stehen wir dann plötzlich da und fragen uns, warum ist jetzt bei den ganzen jungen Leuten so?
Nee. Also mir fallen da so viele Dinge drauf ein, dass ich da natürlich jetzt stundenlang drüber reden könnte. Aber mal eine kurze Vorbemerkung, 3 kurze Punkte. Also die kurze Vorbemerkung, Michael, wenn du und ich, die wir noch nicht 40 sind, uns jetzt schon als alte Männer hinstellen, dann denke ich, übergeben wir viele Gestaltungsmöglichkeiten in unserem gesellschaftlichen Diskurs unzutreffenderweise ab.
Philipp, verwendest du TikTok? Benutzt du TikTok in deinem Alltag?
Ja, ich habe da schon ein Auge drauf, natürlich, okay, auch weil ich mich mit Digitalisierung und Digitalisierung in den Kirchen seit vielen Jahren befasse.
Ach.
Man kann sich auch selbst marginalisieren. Ich glaube nicht, dass uns das zusteht, sondern im Gegenteil, wir sind jetzt gerade, du und ich, unsere Generation, also diese Millennials, von denen wir immer quackern, einfach auch in der, auf dem Fahrersitz und Fahrerinnensitz der Gesellschaft unterwegs. Und man sieht ja gerade an solchen Debatten wie um Charlie Kirk, dass es also diese ja lebensweltlich vermittelte Kompetenz, sich auch in digitalen Welten durchaus aufzuhalten, immer wieder mal braucht. Ja? So, also das ist die kurze Vorbemerkung und jetzt mehrere Punkte. Also es gibt in Deutschland A, Empörungsunternehmer, die also digitale Empörung schüren und davon leben, zu Genüge. Die sind auf ähnlichen Pfaden unterwegs wie Charlie Kirk, minus das betont Christliche. Dann gibt es christliche AkteurInnen und da sind auch welche unterwegs quasi auf den Charlie-Kirk-Pfaden, von dem man auch deutlich gemerkt hat, jetzt auch gerade in ihrer ja demonstrativ vorgetragenen Trauer, ja, denke da zum Beispiel katholischerseits an Johannes Hartl, aber auch an einige andere evangelikale InfluencerInnen, dass die das durchaus auch als Vorbild gesehen haben, was jetzt, sagen wir mal, den medialen und strategischen Erfolg angeht. Mhm. Ja. Und du hast gerade das schöne Wort arm gesagt, das spielt da schon eine Rolle, denn Charlie Kirks Medienunternehmen Turning Point USA hätte nie funktioniert ohne Großspender, rechtsradikale und evangelikale Großspender. Und wir haben zwar in Deutschland auch evangelikale Großspender, also das ganze evangelikale Medienwelt-Dingens ist baut auf Spenden auf, ja, Großspenden. Aber die haben sich bisher sehr damit zurückgehalten, jetzt in diese spezielle Form evangelikaler, rechtsradikaler Kulturkämpfer zu investieren. Da besteht aber sicherlich eine gewisse Hoffnung, dass das vielleicht passiert. Aber bisher ist das jetzt nicht im großen Umfang passiert. Was man daran sieht, ist zum Beispiel der Charlie Kirk ja quasi im Grunde genommen 24/7, 7 Tage die Woche auf Sendung war. Aber selbst die fittesten und aktivsten rechtsradikalen, evangelikalen oder katholischen Influencer in Deutschland das nur so sporadisch hinbekommen und die Produktion also in keinster Weise so aktuell und ubiquitär und professionell sind. Also da ist ein wirklicher Qualitätsunterschied, jetzt mal so ganz sachlich beschrieben. So, und der dritte Punkt, ist es in Deutschland möglich, überhaupt, sagen wir mal, so eine religiös überformten Nationalismus, ja, also das, was wir in den USA als christlichen Nationalismus inzwischen sehen, ist sowas als quasi als Bewegung, als Idee vorstellbar. Und da habe ich auch meine großen Zweifel, weil ich glaube, dass die Säkularisierung in Deutschland, und zwar auch die Säkularisierung in den Kirchen, so weit fortgeschritten ist, dass es also für einen betont sich religiös legitimierenden Nationalismus in Deutschland eigentlich keine Grundlage gibt.
Also ich habe immer wieder, weil ja wirklich also Hinz und Kunz in ihren Podcasts innerhalb diesen Monats über diesen
Charlie Kirk. Also ich muss auch mal sagen, ich will mal ein bisschen stolz sagen, Michael, dass ich jetzt hier einmal 1, 2, 3 gesagt habe und zum ersten Mal, glaube ich, in den ganzen Monatsrückblicken, die wir machen, das auch durchgehalten habe, für mich 1, 2, 3.
Also jetzt wäre der Moment, dass ihr in euren Podcatcher geht und uns 5 Sterne gibt für diese Episode. Das wäre ja herzallerliebst, dass es wirklich geklappt hat.
Den dritten Punkt nicht vergessen. Yay! Yeah. Gut, entschuldige bitte.
Ich alles wollte gut. Nicht unterbrechen. Dass Hinz und Kunz in den Podcasts natürlich auch immer mal wieder auf diese religiöse Dimension bei Charlie Kirk eingegangen ist und damit tut sich ja, sage ich mal so, der Durchschnitts-Hipster-Podcaster-Influencer extrem schwer, überhaupt eine Sprache zu finden. Man weiß ja schon vom Wording her gar nicht so in unseren Gefilden, wie man das überhaupt einzuordnen hat, was er für eine religiösen Gruppierung angehört hat. Da hat man Schwierigkeiten damit zu benennen, ach, seine Frau ist so irgendwie katholisch, aber wie kann das dann sein? Und er ist so evangelikal und so, ja. Also das wird dann alles irgendwie so ein ganz seltsamer Brei. Da haben wir auch schon mal so ganz kurz drüber geredet gehabt. Aber ich höre in diesem Zusammenhang ganz oft dann so einen Satz wie, in Deutschland ist ja so eine charismatische evangelikale Bewegung auch auf dem Vormarsch.
Ja, also den Satz hört man gelegentlich, ja.
Oh ja, ich hätte gern eine Einordnung, eine journalistische von dir jetzt dazu.
Also ich würde sagen, es gibt diese charismatische Frömmigkeit in Deutschland, die wir zutreffend als neokarismatische Bewegung beschreiben. Und dazu haben wir ja an der Eule schon mehrfach was gehabt, gibt es auch Fachliteratur inzwischen. Da gibt es mehrfach im Jahr Konferenzen, ja, da gibt es auch Brückenschläge ökumenischer Natur, sage ich mal wertungsfrei, eben durch Johannes Hartl, der als katholischer Theologe mit dem Gebetshaus Augsburg da eigentlich führend ist und immer wieder mit ganz vielen AkteurInnen aus der neokarismatischen Bewegung, zu der er selber ja auch gehört, kooperiert, unter anderem eben auch mit Menschen und AkteurInnen aus den USA. Da gibt es also einen Brückenschlag und gleichzeitig ist Hartl sicherlich so ein Scharnier zu einer etwas honorigen Amtskirchlichkeit, also sowohl was jetzt die römisch-katholische Kirche angeht, wo er einfach auch bei vielen konservativen AkteurInnen einen hervorragenden Ruf genießt, aber bei seinen Aktionen, da bei diesem Fortsetzungs- Organisationsdingen von Deutschland betet gemeinsam. Wir verlinken das hier in der Eule, habe ich schon mehrfach drüber geschrieben, und zwar beim Original Deutschland betet gemeinsam war da so eine Gebetsaktion, und auch bei der UNUM-Konferenz letztes Jahr in München habe ich auch drüber geschrieben. Da sind auch landeskirchliche Akteure mit dabei, also auch Tobias Bilz, der Landesbischof der Sächsischen Landeskirche, der auch stellvertretender Ratsvorsitzender ist, der sieht das so, hat er damals der Eule gesagt, und ich habe es auch mit aufgeschrieben, als Brückenschlag eben zu dieser neokarismatischen Bewegung und durchaus auch mit der Absicht zu gucken, was ist denn da eigentlich immer los. Also das geht quasi, es ist so eine kommunizierende Röhre in beide Richtungen. So stellt sich das jedenfalls Tobias Bilz vor, der auch in der evangelischen Kirche in Deutschland quasi den Auftrag dazu hat, mit diesen Pfingsterischen Bewegungen, charismatischen Bewegungen im Kontakt zu stehen. Haben diese Bewegungen in Deutschland Bedeutung außerhalb ihres Zirkels? Das ist die eigentliche Frage. Und das würde ich mal stark bezweifeln wollen. Also rein zahlenmäßig ist das eine Minderheit im Evangelikalismus und der Evangelikalismus hat in Deutschland ungefähr 1,5 Millionen Mitglieder und ist auch zerstritten und zerspalten. Haben die Zuwächse, was ja auch immer so gesagt wird, ja, das, also dieses, das Bild entsteht recht schnell, weil auf diesen Veranstaltungen recht viele junge Menschen sind.
Mhm, ja.
Es entsteht aber vor allen Dingen daher, das haben wir ja hier im Podcast auch schon mehrfach diskutiert und ich habe es mehrfach gesagt, dass natürlich die gewöhnliche kirchliche Jugendarbeit, also alle Verbände, die zum Beispiel im BDKJ, im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Mitglied sind, das sind über 500.000 Jugendliche, und alle Verbände, Vereine, gemeindliche Jugendarbeit der evangelischen Kirche, das sind alles auch nochmal eine halbe Million junge Menschen, dass die einfach nie ausreichend im Blick sind. Ja, weil das einfach auch nicht so besonders aufregend ist, von der Jugendfreizeit oder von der Pfadi-Rüstzeit oder was auch immer zu berichten. Und dann sind natürlich 5.000, 6.000 Leute auf so einer Konferenz, von mir aus auch mal 15.000, ja, wobei da würde ich beim Alter der TeilnehmerInnen dann nochmal genau hingucken, ob das alles junge Menschen sind, erscheinen dann viel, ja. Und in unserer inzwischen religiös ungeübteren Mediengesellschaft sind einfach solche paar Jugendlichen, die nach Altötting fahren oder nach UNO, zur UNO-Konferenz nach München oder zur Mehrkonferenz von Hartl und dann eben kulturell sich anders positionieren, weil da diese Lobpreislieder oder Worship-Lieder sind und da quasi so eine Entfremdung von der Mainstream-Kultur, wobei da würde ich auch mal ein Fragezeichen dran machen wollen, ob ausgerechnet die Worship Musik jetzt nicht Mainstream wäre, aber also da ist so ein kultureller Widerhaken und das scheint für die Mediengesellschaft irgendwie aufregender zu sein, als zum Beispiel in den Blick zu nehmen, dass also in TC seit Jahrzehnten und bis heute einfach viele, viele, viele tausend Jugendliche aus ganz Europa hinfahren und es auf einem Kirchentag viel, viel mehr junge Menschen unterwegs sind, auf einem evangelischen und selbst auf einem katholischen Katholikentag ja sehr viele junge Menschen unterwegs sind. Ja, aber das hat sicherlich mehr mit Aufmerksamkeitsökonomie und Steuerung zu tun als mit einer realen Bedeutung.
Der andere Faktor, den die Bewegung ausmacht, und da sage ich es bewusst, weil du hast ja vorher von Steffen Mauder aufgegriffen, diesen Empörungsunternehmer. Wenn man jetzt aber mal das etwas weniger wertend vielleicht nimmt und sagt, er war auch ein Bewegungsunternehmer, weil es scheint ja schon auch eine Jugendbewegung zu sein, die um Charlie Kirk herum entstanden ist, hat es ja ganz stark auch mit den Chaptern zu tun, die über ihn an den einzelnen Universitätsstandorten ins Leben gerufen wurden und die ständig für so einen, sage ich jetzt erstmal etwas neutraler, rechtsnationalen, konservativen Grundton an den Universitäten oder Nährboden gesorgt haben. Ja, also es war dann auch jetzt nicht nur von seiner Person abhängig, sondern halt tatsächlich ehrenamtlich engagierte Studiengruppen haben sich an den Universitätsstandorten um eben dieses Turning Point USA versammelt, Veranstaltungen abgehalten und sonst wie. Hm. Ist das aus deiner Sicht in Deutschland denkbar, dass sich so etwas herausbildet?
Ich kenne mich mit Universitäten überhaupt nicht gut aus. Weder aus der Innen- noch aus der Außenperspektive. Ich würde aber vermuten, dass es schon einmal einen Unterschied macht, weil der Kulturkrieg, Culture Wars, in den USA immer schon ein Campuskrieg ist. Darüber kann man bei Adrian Daub ganz viel lesen und bei anderen PublizistInnen und ForscherInnen. Das hat also in den Staaten eine ganz andere Tradition, weil quasi der liberale College-Campus als Feindbild sich selbst konservativ nennender, wir würden mit europäischer und deutscher Begriffsstruktur dann eben von Rechtsradikalen sprechen, ganz häufig jedenfalls, da irgendwie zum Streit und auch Lustobjekt ist, geworden ist, ja, dieser Kampf, also das bis hin zur Campusliteratur, also so Romane, das hat ja alles dann immer auch eine erotische Konnotierung schon bei Roth, wie heißt er? Nicht Josef Roth, sondern wie heißt der menschliche Makel von der Roman? Also, egal, der Punkt ist, und das gehört auch alles mit in diese Culture Wars Geschichte von, die immer sich an bestimmten Begriffen aufhängt, also Political Incorrectness oder Correctness, Cancel Culture und jetzt eben Woke immer also als die Gegenbegriffe. Das sehe ich in, also ich bin ja an den deutschen Universitäten nicht dran, aber ich glaube, das ist ein anderes Sozialgefüge, was schon damit zusammenhängt, dass in Deutschland die Studierenden ganz häufig eben nie in diesen Campusstrukturen, also es gibt natürlich auch Wohnheime von Studentenwerken und Studierendenwerken, aber naja, ist schon noch ein bisschen was anderes als quasi diese College-Kultur. Und auch hier würde ich auch auf die Gefahr hin, dass ich schon wieder so lange referiere, aber es hat schon einen Unterschied, wenn ich einfach eine Studierendengruppe aufmache oder wie im Fall von Turning Point USA, das einfach mit sehr, sehr viel Geld von oben auch ermöglicht wird.
Naja, Philipp, aber das beantwortet jetzt gar nicht so richtig die Frage, weil ich meine, so die Sorge, die man dann ja haben müsste, ist, dass es dann halt einfach jemanden gibt, keine Ahnung, über irgendeinen Trittbrettfahrer oder sonst wie sich ein Elon Musk oder sonst wie, der sich ja auch in komische Bürgermeisterwahlkämpfe in Deutschland einmischt, ja, sich plötzlich denkt, ach, mache ich halt mal irgendwie einen Fonds auf, da packe ich mal irgendwie ein paar Cent rein, also aus unserer Sicht ein paar, aus seiner Sicht ein paar Cent, für uns sind es 500 Millionen Euro, ja, und förder halt mal zumindest an den wichtigen 10 Standorten einfach genau solche Studentengruppen, ja, die dafür sorgen.
Also wir reden ja viel über Verschwörungsmythen und gucken dann immer nach rechts.
Ja.
Und zu Recht, es gibt natürlich auch die Gefahr für per se demokratische Verschwörungsmythen. Und ich bin ein großer Freund davon, statt quasi in Hypothesen oder könnte sich entwickeln, mal davon zu sprechen, was wir sehen. Und da sehen wir eigentlich, und das ist überhaupt nie neu, auch wenn das gelegentlich von publizistischer Seite mal neu dargestellt wird, dass es schon immer diese Verquickung gab von rechtsradikalem Kapital und diesen anscheinenden und sich selbst als Graswurzelbewegung hinstellenden bürgerschaftlichen Bewegungen. Also das war bei der Tea Party auch so. Die ist von vornherein durchfinanziert gewesen durch rechtsradikale Großspender. Und trotzdem haben sich die Vertreter in den USA immer hingestellt und gesagt, wir sind ja quasi so eine Bürgerbewegung, so eine Graswurzelbewegung. Und das ist beim Trumpismus nicht anders. Und wir sehen jetzt in diesen Tagen eigentlich, und das, da braucht man eben nie in die Zukunft gucken, sondern wir sehen das ja jetzt in der absoluten Zuspitzung dessen, dass eigentlich alle großen Plattformen, Social-Media-Plattformen, in den Händen von rechtsradikalen Großunternehmern sind. Ja, also sei das jetzt dieser Kamerad Allison, der jetzt immer wieder für deutschen Diskurs relativ neu auch mal in deutschen Medien auftaucht, das ist der Inhaber von Oracle, der jetzt also die Hand nach TikTok ausstreckt, TikTok USA nach dem neuen Konstrukt, sei das Elon Musk mit X, sei das der neuerdings an der Manosphere, also an Männlichkeitsidealen begeisterte Mark Zuckerberg bei Facebook, da hängen gewaltige Infrastrukturen dran und die sind eben nicht neutral, sondern die drohen zu kippen oder sind schon längst gekippt. Und das ist, denke ich, für unsere Mediengesellschaft schon von größerer Bedeutung. Aber eben nicht neu, sondern das hat so einen Vorlauf. Ja. Und es hat auch, man kann auch mal in die historische, in die deutsche Geschichte zurückgehen und sagen, wo war eigentlich das Industriekapital in der Weimarer Republik und mit wem hat sich das Industriekapital da auch publizistisch zuerst und dann eben auch auf der Straße verbündet. Und da sind wir nicht bloß bei den Spendern der NSDAP, sondern auch bei den Spendern der und Ermöglichern der DNVP, ja, der Deutschen Nationalen Volkspartei. Und da ist auch da, war für viele Menschen, ZeitgenossInnen damals wahrscheinlich unklar, ist das noch Konservatismus oder ist das schon Narzissmus? Ja, vor allen Dingen, weil wir ja mit solchen Begrifflichkeiten eben auch in der historischen Nachsicht jetzt angeschlappt kommen, ja. Wir sehen das in Deutschland auch in viel kleinerem Maßstab natürlich schon, wenn sich zum Beispiel solche Unternehmer dann jetzt an solchen Medienproduktionen wie News oder so beteiligen. Wo ich jetzt einfach einen großen Unterschied noch sehe, ist, dass wir weit entfernt davon sind in Europa und in Deutschland, dass wir es jetzt mit einer Konzentration, mit einer Monopolisierung, mit einem, ja, mit einer Übernahme quasi dieser der Medienlandschaft zu tun haben, sondern wir haben zum Glück in Deutschland diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben in Deutschland noch eine vielfältige Medienlandschaft, deren Eigentümerstrukturen jetzt nicht dahingehend sind, dass die jetzt quasi von Oligarchen übernommen wird. Aber man muss sicherlich auch in den nächsten Jahren gut aufpassen, was da passiert und gelegentlich als DemokratInnen gegen Bewegungen anstoßen.
eine größere Gefahr sehe ich dann und weswegen wir das und auch andere nochmal genauer beobachten sollten, eigentlich darin, dass, und das ist ja wirklich auch Dauerthema bei uns, man in der medialen Berichterstattung einfach eine wahnsinnig große Unkenntnis und Unsicherheit bei der Beobachtung von religiösen Phänomenen feststellen kann.
Ja, aber Michael, du gehst jetzt schon wieder darauf, dass irgendwie die, und zu Recht, ne, also man kann an der deutschen Religionsberichterstattung durchaus vieles kritisieren. Aber ich glaube, diese Unsicherheit dessen, was man da A, an US-Phänomenen ganz häufig vor sich hat und B, aber auch an theologischen Fragestellungen, die ist jetzt nicht auf den Journalismus begrenzt, sondern das ist auch was, was in unseren Kirchen eine Rolle spielt. Ich glaube, ohne jetzt der Theologie eine immunisierende Wirkung zuschreiben zu wollen, halte ich es doch für notwendig, sich mit bestimmten Fragestellungen, die da einfach über ja benutzt werden, auch mit dem Vokabular auch kritisch-theologisch auseinanderzusetzen. Siehst du denn das in deiner evangelischen Kirche weit fortgeschritten?
Also da würde ich sagen, dass ich das eigentlich nicht so sehr. Wir haben zwar irgendwie Fachstellen und ich habe festgestellt, dass eine Person wie Martin Fritz oder so auf Instagram von der Weltanschauungsstelle der EKD angefangen hat, Instagram zu benutzen und es sich auch in den letzten 2 Monaten überraschenderweise in irgendwelche Kontroversen hereinbegeben hat. Also finde ich ganz nett. Da sind so zarte Versuche von eigentlich Stellen, die seit Jahrzehnten etabliert sind und eigentlich da sind, die ich finde aber in der Breite eigentlich viel zu wenig Beachtung finden. Und vielleicht kommen wir da wieder mehr auf das Diktum von dem Professor Wilhelm Kräb zurück, der immer gesagt hat, man muss halt einfach als Pfarrer auch Religionsexperte vor Ort sein. Ja. Und ich glaube, das sind wir zu wenig.
An anderer Stelle wurde mir vor 2 Wochen beschieden, und man muss das mit diesem Religionsexpertentum ohnehin mal kritischer sehen. Aber ja. Der Punkt ist, also ich finde einfach in den Kirchen in Deutschland wurde im Zuge in der Theologie nach Auschwitz, aber auch generell in der Breite, zum Beispiel auch mit kirchenamtlicher oder synodaler Beschäftigung zum Verhältnis von Christentum und Judentum, ja, einfach viel erreicht. Und das wird aber nicht nach außen groß getragen. Und da könnte man aber natürlich in den aktuellen Debatten wunderbar Brückenschläge machen und das einfach dahingehend auch wirklich zur Anwendung bringen. Also, was ist denn das, wenn der Charlie Kirk da über Israel redet? Ist das christlicher Antisemitismus? Was hat das mit dem christlichen Zionismus zu tun, den wir vorhin beim ersten Thema mal kurz erwähnt hatten? Ja? Und was können wir einfach auch mit einer gewissen Tradition in einer antisemitismuskritischen Bibelexegese in Deutschland dagegen haben, denn das verträgt sich natürlich nicht damit, dass die Kirchen in Deutschland im Zuge dann der 80er, 90er Jahre gesagt haben, wir reden von der bleibenden Erwählung Israels. Ja? Wenn ich möchte, dass quasi der jüngste Tag anbricht und dann sich alle Juden und Jüdinnen zum Christus bekehren, das hat so eine Finalität, da ist mit Respekt vor dem Judentum, ist es da eigentlich gar nicht weit her. Ja? Also da könnten eigentlich unsere Kirchen in Deutschland aus ihrer historischen Sondersituation, die wir einfach in Deutschland haben, durchaus auch sprachfähig wären. Und da sehe ich einfach noch viel zu wenig. Und das hat für mich auch erstmal wenig mit Medien zu tun, sondern das kann ja und fängt ja schon an im Konfirmandenunterricht. Ja, sogar in der Christenlehre oder wie in der Kinderkirche, ja, dass wir anders und respektvoll.
Ja, Schule.
Im Religionsunterricht.
Wäre jetzt genau. Naheliegender ja. Eigentlich. Also zumindest in Bayern, Philipp, in Bayern ist es noch so, dass du 3. Klasse, 4. Klasse hast du 3 Stunden Religionsunterricht die Woche.
Das ist viel. Ich hoffe, das sind genug Lehrkräfte da, die den auch erteilen können.
Darüber reden wir wann anders. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats September. Und zwar geht es um die Arbeit von und mit Gehörlosen im Bereich der Kirche. Ich bin da fündig geworden, nicht ganz in diesem Monat, vom 1. Oktober bei Kirche und Leben. Die hatten ein schönes Stück dazu über Carsten Kissler. Leider hinter der Paywall. Wir verlinken es trotzdem einfach mal. Mir ging es aber darum, hier auch die Gelegenheit zu nutzen, mal auf diese wichtige Arbeit hinzuweisen, weil wie der Zufall es so wollte, hatte ich just in diesem Monat eine Hochzeit, wo ich zum ersten Mal in meiner Arbeit auch Kontakt mit der Gehörlosenstelle bei uns in der Landeskirche hatte, mit der Gehörlosenseelsorge. Und ich war wirklich wahnsinnig fasziniert über das Angebot. Die verstecken sich irgendwie so ein bisschen. Man muss das erst finden, aber ich hatte eben den Fall, dass ich für eine Hochzeit gerne einen Dolmetscher gehabt hätte. Ich habe da einfach angerufen, eine E-Mail hingeschrieben und die kümmern sich halt einfach komplett um alles. Und ich bin wahnsinnig fasziniert davon, dass Menschen, wie jetzt in dem Artikel von Kirche und Leben, wie Carsten Kissler, der erste Vorsitzende des katholischen Verbands der Gehörlosen ist, sich da engagiert und darum kümmert, dass die Verkündigung eben bei vielen Leuten ankommt. Und ich glaube, hier ist auch so ein klassischer Fall von kirchlichen Stellen, die viel zu wenig präsent in unserem Kopf sind, weil garantiert ist es in jeder katholischen, evangelischen oder freikirchlichen Kirchengemeinde in Deutschland so, dass da gehörlose Menschen sind, die öfters mal Hilfe brauchen. Und zumindest bei der Landeskirche kann ich das sagen, bei den allermeisten Landeskirchen, du bekommst diesen Service vollkommen gratis. Für dich als Person, die in der Verkündigung arbeitet, schreibst du deine E-Mail hin, rufst da einmal an und die kümmern sich komplett um alles, wenn du rechtzeitig machst, bei einer Taufe, bei einer Hochzeit, bekommst du Hilfe, bekommst du einen Dolmetscher und dass man wenigstens dabei dann so unterstützt wird. Das finde ich einfach eine ganz tolle Sache. Das war meine gute Nachricht des Monats September.
Ja, wir haben hier noch ein bisschen was in die Shownotes getan dazu, nämlich ein paar Links zur gehörlosen Seelsorge. Was ich schon spannend finde, was du gerade gesagt hast, man findet immer Menschen in den Gemeinden, das stimmt, aber es gibt das eben auch als eigenen separaten Handlungszweig, ja. Weil das nämlich doch auch in der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Integration und Miteinander, Nebeneinander, das sind schwierige Dinge und bei all den Kürzungsrunden, die es in den großen Kirchen gibt, ist finde ich ganz wichtig, dass an der Gehörlosenseelsorge und an Inklusionsbemühungen gerade auch bei der medialen Darstellung nicht gespart wird.
Philipp, wir machen mal noch einen Ausblick, einen kurzen, jetzt auf diesen Monat, muss man schon sagen, auf den Monat Oktober. Was erwartet uns? Da stehen einige größere Dinge an.
Wir werden am 15. Oktober ja Eule Live-Abend haben mit Nies Poker zum Thema digitale Bildwelten, KI-Bildwelten unter dem schönen Titel Du sollst dir kein Bild machen. Rund um diese Auseinandersetzung da an diesem Live-Abend, also um diese Diskussion, Auseinandersetzung wird es jetzt hoffentlich nicht.
Kommt drauf an, wer noch abonniert und sich dann einklingt in den Eule-Live-Abend. Also wenn genau. Ihr da jetzt wirklich eine Auseinandersetzung haben wollt, abonniert die Eule und macht mit beim Eule-Live-Abend.
Genau, da wird es Beiträge dazu geben. Jetzt ist die ARD-ZDF-Medienstudie erschienen für dieses Jahr. Da machen wir normalerweise auch immer so ein bisschen was zum Thema digitale Kirche. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das im Oktober machen. Und dann gibt es jetzt gerade an diesem Wochenende und in diesen Wochen und Tagen drei Jubiläen evangelischer Art. Erstens feiert die Evangelische Kirche in Deutschland, also die EKD, 80 Jahre bestehen. Dann hat die Ostdenkschrift Jubiläum von 65. Das sind also
60 Jahre.
60 Jahre. Ja. Und die Demokratiedenkschrift von 85. Das sind 40 Jahre. Das sind drei Jubiläen und man kann, wenn man so möchte, auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis auch mit hinzuzählen, 80 Jahre, ja. Und das sind so ein paar evangelische Marksteine. Die evangelische Kirche in Deutschland hält sich arg zurück dabei, diese Feierlichkeiten auch irgendwie zu begehen. Aber wir werden in einigen Beiträgen das im Oktober sicherlich haben. Unter anderem in der heute erschienenen neuen Ausgabe des Remind Newsletters, wo es um die Ostdenkschrift geht, um das gemeinsame Erinnern von polnischen und deutschen und polnischen und deutschen ChristInnen an diesen Markstein der Demokratiegeschichte der Bundesrepublik und der Aussöhnung und Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa.
Also wird's, nachdem wir doch, muss ich sagen, recht viel Katholiker in der Eule hatten, so in den letzten Monaten, wird es mal ein wirklich sehr evangelischer Monat?
Naja, es wird evangelisch insofern, als dass wir uns mal so ein bisschen das Schrifttum wieder anschauen. Und ich kann daher nur jedem und jeder Zuhörerin empfehlen, den Remind Newsletter der Eule zu abonnieren oder sich dazu anzumelden. Das ist mit einer E-Mail-Adresse ja leicht getan. Und dann hast du schon gerade richtig gesagt, für den Eule-Live-Abend ist es notwendig, Eule-Abonnentin zu sein. Und man kann natürlich leicht auch auf unserer Website sich für ein Eule-Abo anmelden und dann zahlende Eule-LeserIn werden.
Und damit sage ich danke, Philipp, und tschüss.
Danke, Michael. Tschüss.